Okay, dann fangen wir an. Besprochen haben wir bisher schnelle Sortierverfahren wie Quicksort und Mergesort. Die Fragestellung war im Wesentlichen, ob wir mit diesen beiden Sortierverfahren wirklich die besten Verfahren kennengelernt haben oder ob es da irgendwo noch Verfahren gibt, die vielleicht höherwertig sind. Und insbesondere stellt sich natürlich die Frage, und das ist die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen, ob man tatsächlich in den Jahrezeit sortieren kann. So, bevor wir in linearer Zeit sortieren, müssen wir in quadratischer Zeit erstmal so ein Zeigergerät finden. Ja, okay, gut. Ja, nicht? Was wir bisher an schnellen Verfahren kennengelernt haben, das war ein Quicksort, das war ein Mergesort, das war ein Heapsort. Bubble Selection und Insertion, das war wirklich unter ferner Liefen einzugruppieren. Beobachtung war, das Beste, was wir haben erhalten können, n log n, besser ging es nicht. Und die Frage ist insbesondere, ob damit n log n sowas wie eine Schallmauer ist. Wäre die Antwort ja, dann hätten wir tatsächlich so etwas wie asymptotische Weltmeister in Quicksort, Mergesort oder Heapsort gefunden. Tatsächlich wird unsere Antwort nicht wirklich allumfassend sein, sondern wir werden nur Aussagen treffen können für Sortieralgorithmen, die ausschließlich, deren Aktionen ausschließlich auf Vergleichen basieren. Welche Aktionen kann ein solcher Sortieralgorithmus denn tatsächlich durchführen? Naja, er kann vertauschen, ja? Abhängig von einem Vergleich kann er vertauschen. Oder irgendwelche andere Operationen ausführen, aber ausschließlich als Funktion der Vergleiche. So, und was wir dann gemacht haben, wir haben uns angeschaut, was es denn wirklich genau heißt, dass man nur aufgrund der Vergleiche arbeitet und haben uns deshalb das Konzept eines Vergleichsbaums angeschaut. Bevor wir das gemacht haben, haben wir uns Gedanken gemacht, was ein Ordnungstyp denn ist. Naja, und ein Ordnungstyp für eine Eingabe, das ist die Eingabe hier A1 bis AN. Ein Ordnungstyp ist nichts anderes als die Permutation, die die Eingabe sortiert. Ja, also ein ganz einfaches Konzept. So, und dann kommen wir zum Vergleichsbaum. Und ein Vergleichsbaum, der soll wirklich festhalten oder aussagen können, dass ein zugrunde liegender Sortieralgorithmus nur aufgrund von Vergleichen arbeitet. Vergleichsbaum soll binär sein und hätte an der Wurzel zum Beispiel einen Vergleich der Form irgendein x3, ist das kleiner als irgendein x4, das wäre ein solcher typischer Vergleich. Wir hätten dann zwei Ausgänge, einen Ausgang, ich denke, wir machen das, ich hoffe mal, dass das so auch auf der Folie wieder zu finden ist, ja links, nein rechts, und würden dann weitere Vergleiche aufgrund des Ausgangs des ersten folgen lassen, vielleicht im Nein-Zweig einen Vergleich zwischen x1 und x4, im Ja-Zweig vielleicht einen Vergleich zwischen x2 und x3. Ja, und so würde das Ganze weiterlaufen, wobei wir dann irgendwo in der Mitte, wenn ich jetzt mal einen Weg im Baum mir anschaue, einen Weg, der an der Wurzel anfängt, nach links verzweigt und dann die angegebene Richtung nimmt, bin dann irgendwo, wenn ich mir vorstelle, dass das ein riesiger Baum ist, bin dann irgendwo in der Mitte des Baums, würde einen Vergleich haben von der Form, ist das xi kleiner als das xj? So, wenn wir uns das anschauen, ja, die Eingabe A1 bis AN stopfen wir hier an der Wurzel in den Baum hinein. Die Eingabe wird aufgrund der Vergleiche einen Weg verfolgen. Und ich stelle mir vor, dass dieser Weg tatsächlich an dem Knoten hier in der Mitte des Baums einen vorläufigen Stopp nimmt. Stell mir vor, dass das der Knoten V ist. Und wenn es jetzt so ist, dass der Knoten V erreicht wird und falls tatsächlich das AI kleiner ist als das AJ, dann würde unsere Eingabe in diesem Fall nach links weiter marschieren und ansonsten nach rechts weiter marschieren. Ja, und das würde jetzt abhängig davon sein, ob das AI tatsächlich kleiner als das AJ ist, beziehungsweise umgekehrt. Okay, so, und dann haben wir damit die Möglichkeit zu sagen, das ist der Grund, warum man halt Vergleichsbäume eingeführt hat, ein Sortieralgorithmus ist vergleichsbasiert, genau dann der Algorithmus wird durch einen Vergleichsbaum beschrieben, so, und jetzt müssen wir natürlich noch irgendwie hineinbringen, dass der Sortieralgorithmus denn auch erfolgreich sortiert. Nicht? Und was da gesagt wird, ein Vergleichsbaum sortiert, falls alle Eingaben, die dasselbe Blatt erreichen, denselben Ordnungstyp besitzen. So, nicht? Und hier ist dieses Falls. Alle Eingaben, die ein Blatt, die ein bestimmtes Blatt erreichen. Oder ich sage es mal anders, besser, ja, die dasselbe Blatt erreichen. Besitzen denselben Ordnungstyp. Nicht? Und wenn man sich jetzt überlegt, was es denn heißen soll, dass ein Vergleichsbaum sortiert oder dass der zugrunde liegende Algorithmus sortiert, dann soll das doch heißen, dass alle Aktionen, die der Algorithmus tatsächlich durchführt, nur aufgrund der Vergleiche durchgeführt werden. Nur von den durchgeführten Vergleichen abhängen. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass wir tatsächlich hier in diesem Vergleichsbaum, ja, der hier oben anfängt, und sich bis nach unten zu den Blättern erstreckt. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich hier an einem Blatt angekommen bin, dann gibt es natürlich genau einen Weg, stellen wir mal vor, dass dieser Weg so ausschaut, dann gibt es genau einen Weg zu dem Blatt. Ja, das ist die Eigenschaft eines Baums, genau einen Weg zum Blatt. Wenn ich jetzt zwei Eingaben habe, die dieses Blatt erreichen, dann müssen diese Eingaben denselben Weg laufen. Logisch, ne? Das heißt, diese beiden Eingaben, die denselben Weg gelaufen sind, haben dieselben Typen von Antworten auf ihre durchgeführten Vergleiche erhalten. Wenn das sich hier um einen vergleichsorientierten Sortieralgorithmus handelt, dann muss zu diesem Zeitpunkt der Ordnungstyp der ersten Eingabe übereinstimmen mit dem Ordnungstyp der zweiten Eingabe, weil alle nachfolgenden Operationen, ja, nachfolgend auf die durchgeführten Vergleiche, müssen ja identisch sein, hängen ja nur von den durchgeführten Vergleichen ab. Nicht? Und das ist hier die Aussage, die ich versuche zu treffen, um zu sagen, bitteschön, Vergleichsbaum, du modellierst einen erfolgreichen Algorithmus, einen Algorithmus, der erfolgreich sortiert. Genau dann, wenn wenn die Blätter im Wesentlichen einen einzigen, jedes Blatt einen einzigen Ordnungstyp beschreibt. So, und dann wäre es mal ganz gut, ein Beispiel zu haben. Das haben wir am letzten Mal uns schon teilweise angeschaut. Bubble Sort. So, habt mal versucht aufzuschreiben den Sortierbaum von Bubble Sort. Haben das letztes Mal auch schon gemacht. Lassen Sie mich vielleicht eine etwas kompaktere Darstellung versuchen, um das Beispiel besser erklären zu können. Gleicher Ordnungstyp bedeutet das gleiche Eingabe, das ist die Frage. Ja? Das bedeutet sicherlich die gleiche Eingabe, wenn wir eine zugrunde liegende Sequenz haben und diese zugrunde liegende Sequenz auf alle möglichen Arten permutieren. In dem Fall ja. Aber auf der anderen Seite schauen wir uns mal den sortierten Ordnungstyp an, ja? Oder besser gesagt den Ordnungstyp für sortierte Eingaben. Das wäre dann also Ordnungstyp für sortierte Eingaben. Naja, das ist ja natürlich nichts anderes als lass alles um Gottes Willen da stehen, wo es steht. Ja? P von I gleich I. So. Eingaben zu diesem Ordnungstyp naja, da haben wir zum Beispiel die Eingabe 1, 2, 3 bis n. Da haben wir aber auch die Eingabe 5, 6, 8, ja, solange wir halt sortiert sind. Das ist eine grundsätzlich andere Eingabe, die zweite als die erste. Beide sind aber sortiert, besitzen also denselben Ordnungstyp. Ne? Okay, also jetzt möchte ich mal versuchen, ein Beispiel von Bubble Sort etwas kompaktere Darstellung zu wählen. Wir werden auf dem neuen Übungsblatt dann auch eine entsprechende Aufgabe nicht über Bubble Sort, sondern über Insertion Sort haben. Lassen Sie mich hier die kompaktere Darstellung versuchen. Was wir machen, wir kümmern uns um drei Schlüssel und schauen uns zuallererst den Vergleich an zwischen den ersten beiden Schlüsseln. Ich markiere das so. Ja? Unterstrichen sind die beiden Schlüssel, die verglichen werden. Ich habe dann ein Ja, beziehungsweise ich habe ein Nein. So, was ich weiß im Ja-Zweig, ja, da passiert rein gar nichts. Bubble Sort findet, dass x1 tatsächlich kleiner ist als x2. Das soll dieses Unterstrichene bedeuten. Ja? Es findet ein Vergleich statt zwischen x1 und x2 und ich befinde mich im Ja-Zweig für diesen Vergleich. Naja, wenn x1 kleiner als x2 ist, macht Bubble Sort rein gar nichts, wird dann aber x2 und x3 vergleichen. So. Wenn allerdings sich herausstellt, dass das x1 nicht kleiner als das x2 ist, dann wird vertauscht. Das heißt, was ich habe, x2 ist kleiner als x1 und dann kommt das x3. Und dann habe ich auch in diesem Fall die beiden letzten Schlüssel zu vergleichen. Ja? So, dann habe ich wieder ein Ja und ich habe ein Nein, ein Ja, ein Nein. So, wenn ich jetzt im Ja bin, habe x2 und x3 verglichen, dann weiß ich, hey, kein einziger Vergleich ist durchgeführt worden, bin sortiert. Bubble Sort sagt, alles paletti, kann abbrechen. In diesem Fall habe ich allerdings einen Vergleich ausgeführt, der zu einer Vertauschung führt. Das heißt, was hier passiert, dass x1 bleibt stehen, x2 und x3 werden vertauscht. Also Sie müssen mir hier wirklich sorgfältig auf die Finger schauen. Ja? Da kann es sehr leicht passieren, dass ich da einen Fehler mache. So, x2 und x3 habe ich vertauscht. Was ist jetzt passiert? Wir haben die erste Phase abgeschlossen, jetzt kommt die zweite Phase. x2 als größter steht schon an der richtigen Stelle. Müssen jetzt vergleichen x1 und x3. So, was passiert? Wenn das x1 kleiner ist als x3, dann hätten wir, ich sollte vielleicht an dieser Stelle nicht einfach einen Haken setzen, sondern sollte sagen, was denn die sortierte Reihenfolge ist. Das ist x1, x2, x3. Was ist hier die sortierte Reihenfolge? Weil jetzt ist Schluss. Bubble Sort wird an dieser Stelle, die zweite Phase ist auch abgeschlossen, tatsächlich aufhören. Er wird aufhören in dem Ja-Zweig, das x1 ist kleiner als x3, tatsächlich mit der Folge x1, x3, x2. Er wird hier aufhören mit der Sequenz, x1 ist tatsächlich größer als x3, deshalb müssen wir vertauschen, mit x3, x1, x2. So, und dann ist tatsächlich in all diesen Fällen, hier hatten wir ein sehr schnelles Ende und hier haben wir dann tatsächlich bis zum Ende arbeiten müssen, der Abbruch von Bubble Sort erreicht. So, und wie schaut es jetzt hier aus? In dem Ja-Zweig habe ich jetzt festgestellt, dass das x1 kleiner ist als das x3, das heißt, das bleibt so stehen. Und hier hätten wir dann tatsächlich vertauschen müssen, x2, x3, x1. So, und wie geht es jetzt in dieser Situation weiter? Mit einem Vergleich zwischen x2 und x1, mit einem Vergleich zwischen x2 und x3, weil die zweite Phase beginnt und in der zweiten Phase gucken wir uns die ersten beiden an. Ja, das wird Bubble Sort machen. Was habe ich? Ich habe ein Ja und ich habe ein Nein. Im Ja-Fall sagt Bubble Sort, okay, da bin ich fertig. Ups, x1, x3. Und im Nein-Fall würde ich tatsächlich vertauschen müssen. Und ich habe x1, x2, x3. Kommt Ihnen was Spanisch vor? Ja? Wir haben den Ordnungstyp doch hier schon erwischt. Was ist denn da passiert? Habe ich einen Fehler gemacht? Ja. Aha. Ich glaube, man sollte vielleicht sagen, dass Bubble Sort ein intellektueller Vorwurf der Dummheit zu machen ist. Ja? Er hat einfach nicht sich daran erinnert, dass in diesem Zweig tatsächlich das x1 größer ist als das x2 und stattdessen macht er wieder diesen Vergleich. Ja? Diesen Zweig gibt, Moment, dieses Ja gehört hierhin, diesen Zweig gibt es gar nicht. Ja? Der wird gar nicht eintreten. Ja, 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 da ist was faul, Bubble Sort. Du hast da leider Gottes Fett angesetzt, bist ja kaum imstande, dich zu bewegen. Wie viel, wie viele Ordnungstypen hat es? So viele, wie wir Permutationen haben und sie sagen, du hast drei Elemente, dann hast du sechs Permutationen. Wie viele Blätter hast du denn? Sieben. Und ein Blatt ist, wie sagt man, fake. Ja? Das gibt es gar nicht. Und das ist das Blatt, wo haben wir es? Hier. Ups, Moment, das Ja ist richtig. Nein, das ist ein falsches Blatt. Ja? Das gibt es gar nicht. Ja? Wenn wir den Algorithmus durchführen und den Baum ableiten, haben wir das Blatt allerdings erwischt. So, und jetzt müssten wir dann halt hier im Ja- und im Nein-Zweig, ich habe jetzt nicht mehr genügend Platz, beim Ja feststellen, die sortierte Reihenfolge wäre x2, x3, x1 und im Nein-Fall hätten wir dann halt x3, x2, x1. Und es ist tatsächlich so, wir haben bis auf die eine Reihenfolge, die sortierte Reihenfolge x1, x2, x3, jede Reihenfolge einmal auftreten. Das eine Mal für x1, x2, x3 hat Bubble Sort einfach nicht beobachtet, dass es schon mehr wusste, als es glaubte, wissen zu können. So, okay, ja, und ich denke mal, wenn Sie mit dieser Notation arbeiten, dann können Sie sehr leicht den Sortierbaum tatsächlich in Erinnerung behalten. Ja? Dann machen Sie relativ wenig Fehler. So, jetzt wird es interessant. Verspreche, dass tatsächlich das gesamte Argument auf dieser einen Folie zu finden sein wird. Bevor ich das Argument wird zeigen, jeder vergleichsorientierte Sortieralgorithmus wird n log n asymptotisch viele Vergleiche durchführen müssen. Bevor wir jetzt dieses Argument durchführen, welcher Typ oder was sind, denken Sie, Schwächen von Sortierbäumen? Wir sollten diese Frage diskutieren im Hinblick auf die Beobachtung, die dort gemacht wird. Die Beobachtung sagt, du hast ein Sortierverfahren, das ist vergleichsbasiert. Was du dann machst, du schaust dir den Vergleichsbaum dieses Sortierverfahrens an. Dieser Vergleichsbaum, der wird eine bestimmte, haben wir Höhe und hier haben wir Tiefe gesagt. Dieser Vergleichsbaum wird eine bestimmte Tiefe haben. Was können Sie sagen, wenn Sie die Tiefe des Vergleichsbaums kennen? Was können Sie sagen im Hinblick auf die Laufzeit des zugehörigen Sortieralgorithmus? Tiefe Sortierbaum auf der einen, gibt es einen Zusammenhang zur Laufzeit des Sortieralgorithmus auf der anderen Seite? Ja? Was Sie sagen, ja, Entschuldigung, du hast doch den Sortieralgorithmus genommen und hast den Vergleichsbaum oder Sortierbaum abgeleitet. Sämtliche Vergleiche, die der Sortieralgorithmus durchführt, werden zu den Vergleichen gehören, die du auf einem Blatt erreichst. Die Anzahl der dort durchgeführten Vergleiche im Sortierbaum wirst du auch in der entsprechenden Berechnung des Sortieralgorithmus haben. Ja, das heißt, was wir haben werden, ist, wenn ich einerseits weiß, dass ich nur t von n Vergleiche brauche, dann heißt das umgekehrt, die Tiefe, die muss relativ klein sein. Nämlich genau dieses t von n. Heißt auf der anderen Seite, wenn wir zeigen können, jeder Sortierbaum, der muss eine große Tiefe haben, ja, dann muss auch muss jeder vergleichsorientierte Sortieralgorithmus viele Vergleiche durchführen können. Weil der Baum, der eine große Tiefe hat, ist ja abgeleitet von dem Sortieralgorithmus, sodass keine Vergleiche verloren gehen. So, also, das ist jetzt. Ja, gut. Was Sie sagen, Entschuldigung, du hast jetzt gerade den Sortierbaum von Bubblesort aufgetragen und da hast du festgestellt, dass es ein solches Fake-Blatt gibt, das tatsächlich in der... was ist mit dem Fake-Blatt tatsächlich schief im Hinblick auf Bubblesort? Führt Bubblesort diesen einen Vergleich durch, x2 kleiner als x1 oder nicht? Bubblesort führt den Vergleich durch. Ja, das Blatt ist fake in dem Sinne, dass das Ergebnis an diesem Vergleich einfach nicht variieren kann. Ja? Aber trotzdem, Bubblesort führt diesen Vergleich durch. Und unsere Zuordnung, Bubblesort, Sortieralgorithmus, Anzahl Vergleiche Bubblesort, Anzahl Vergleiche Sortieralgorithmus, vollkommen identisch. Er ist halt blöd. Man darf und muss ihm diese Blödheit tatsächlich vorwerfen. So, also, was ich sagen will, wir denken jetzt nur noch in Form von Sortieralgorithmen. Wir denken jetzt nur noch in Form von Sortierbäumen. Warum muss ein Sortierbaum eine große Tiefe haben? Haben Sie dafür eine Intuition? Ja? Oh. Ja? Kann es passieren, sagen Sie, dass es ein Blatt gibt, an dem zwei verschiedene Ordnungstypen landen? Wenn es ein Blatt gibt, an dem zwei verschiedene Ordnungstypen landen, dann hätten wir gegen diese Bedingung verstoßen. Heißt, wir brauchen so viele, mindestens so viele Blätter, in Einzelfällen wie bei Bubble Sort sogar noch mehr, wir brauchen mindestens so viele Blätter, wie es Permutationen gibt. Denn es gibt eine verdammt große Menge von Permutationen, N-Fakultät viele. Okay, ich bin Ihr Gegner. Ja, ich sage, okay, fein, dann muss ich halt als Sortierbaum viele Blätter produzieren. Mache ich glatt, mache ich in geringer Tiefe. Warum schaffe ich das nicht in geringer Tiefe? Ja? Aha. Okay, darf ich Ihre Antwort mal so interpretieren, dass Sie sagen, was erzählst du denn da großartig, dein Sortierbaum ist ein Binärbaum? Was immer du machst, du hast einen Vergleich und dann hast du ein Ja und ein Nein. Das heißt, du bist binär, mein lieber Freund. Und wenn du binär bist, mein lieber Freund, wie willst du denn sehr schnell viele Blätter produzieren? Ja, und das ist es. Ja? Damit haben wir gezeigt, führen das Argument gleich sorgfältig durch. Damit haben wir gezeigt, mit vergleichsorientierten Verfahren kann man keine Tricks fahren, in dem Sinne, dass Tricks zu einer verbesserten Laufzeit über n log n führen. Sie haben noch eine Bemerkung. Das gucken wir uns gleich im Detail an. Was Sie im Wesentlichen sagen, du bist vergleichsorientiert, du Sortierbaum, Quatsch, du bist binär, du Sortierbaum. Und wenn du binär bist, wie viele Blätter bekommt man dann in Tiefe K? Na, das ist eine große Variation von Blattzahlen, die ich in Tiefe K bekommen kann, nicht? Ich kann das also exakt natürlich nicht sagen. Aber was wir natürlich nur haben wollen, ist eine obere Schranke. Bevor ich jetzt auf diese Antwort eingehe, lassen Sie uns jetzt rekapitulieren, was wir denn alles jetzt schon gesehen haben. Ja? Das Gefühl, was Sie jetzt haben sollten, was wir hier machen, das ist sowas von einfach, das ist kaum zu glauben. Das ist sowas von einfach, Nummer eins, und hat so große Konsequenzen, ja? Dass wir sagen können, wir haben die besten Sortierverfahren, die gibt. Ja? So. Also, mindestens ein Blatt pro Ordnungstyp, das hatten Sie gesagt. Was heißt nichts anderes, wir haben N-Fakultät Blätter, wir haben eine Riesenanzahl von Blättern. Die zweite Geschichte sagt, du bist ein Binärbaum. Wie viele Blätter hat ein Sortierbaum der Tiefe T allerhöchstens? Ja? 2 hoch T. Sind Sie sich da sicher? Warum kann ein Binärbaum der Tiefe 2 nur 4 Blätter haben? Ihr könntet doch einfach sagen, okay, dann mache ich hier Schluss mit dem Verzweigen. Ja, mein lieber Freund, wenn du frühzeitig Schluss machst mit dem Verzweigen, dann hast du dir die Chance genommen, statt dem einen Blatt 2 Blätter zu produzieren. Die größte Anzahl von Blättern bekomme ich, wenn ich bis zum bitteren Ende schön verzweige. Wenn ich aber tiefe T rede und bis zum bitteren Ende verzweige, fange ich mit der Wurzel an, verzweige 2. 2 Knoten, 2 Kinder der Wurzel. Verzweige 2 Quadrat. Was rede ich da? 2 hoch 2. Verzweige ich wieder? 2 hoch 3. Verzweige zum T-ten Mal 2 hoch T. Ja, und das ist genau die Antwort hier. Wir haben 2 hoch T Blätter. So, ne? Diese beiden Konsequenzen haben wir gesehen. Und wenn jetzt, ja, wir reden nur noch über die Tiefe. Diesen Schritt müssen Sie gemacht haben. Wir reden nur noch über die Tiefe, weil wir sagen, hey, wenn du ein Sortieralgorithmus bist mit T von N vergleichen, dann ist dein Baum, hat dein Baum eine Tiefe von höchstens T von N. Heißt im Umkehrschluss, wenn der Baum eine Tiefe hat größer als T von N, dann musst du auch als Algorithmus mehr als T von N Schlüssel im Worst Case verglichen haben. Ne, wir kümmern uns nur noch um die Tiefe. So, und jetzt hatten Sie schon angedeutet, wie wir weitergehen sollten. Nämlich, was ich weiß, mindestens N-Fakultät Blätter, höchstens in Tiefe T, 2 hoch T, heißt, wenn Tiefe T ausreicht, dann muss ich haben, dass in Tiefe T alle 2 hoch, Quatsch, in Tiefe T alle N-Fakultät Blätter erreicht worden sind. So, und dann steht man natürlich erstmal davor und hat einerseits eine Zweierpotenz und andererseits die Fakultät. Nutze ich aus, dass es eine Zweierpotenz ist, der Log holt mir das T heraus. Was ich habe, ist, wenn ich den binären Log anwende, wird mir gesagt, das T ist größer gleich Log von N Fakultät. So, das ist die Konsequenz. Und intuitiv heißt das, wir sind durch. Ja, jetzt müssen wir nur noch ein bisschen Algebra oder wie soll man sagen, ein bisschen Massiererei machen. Intuitiv, wir sind durch, weil die Tiefe wollen wir groß haben. Und hier haben wir eine Riesenzahl. Jetzt kommt natürlich der Schleicherkönig, der Log, und komprimiert diese große Zahl. Aber das ist eine richtig große Zahl. So, dann müssen wir jetzt schauen, was wir mit dem Log von N-Fakultät machen. Log von N-Fakultät. Ein Trick bei diesen Abschätzungen, immer, schreiben Sie sich auf, was denn da genau steht. Das mache ich jetzt. Da steht Log von N-Fakultät und das ist N mal N minus 1 mal N minus 2 und dann geht es runter bis N halbe plus 1. Dann geht es zu n halbe und dann geht es runter zu 2 und zu 1. So, das habe ich mir aufgeschrieben. Wissen Sie, was wir ja nur brauchen, ist zu sagen, die Tiefe muss groß sein. Und die Tiefe ist groß, wenn wir diesen Term durch eine große Zahl nach unten abschätzen. Das heißt, was ich wirklich brauche, ist ein größer gleich mit einer Zahl, die relativ groß ist. Und, naja, ich kann auch sagen, du, mein lieber Freund, du bist größer gleich n halbe, nicht? Das ist er nun mal. Und er aber auch. Na, und er auch. Er tatsächlich auch, aber er interessiert mich schon nicht mehr. Warum? Ich habe genug Größe bereits gewonnen, weil ich jetzt sagen kann, der Log von N-Fakultät, der ist größer gleich dem Log, jedes Mal die Zahl n halbe genommen und wie oft wird sie multipliziert? Mindestens n halbe Mal. Von n halbe plus 1 bis n halbe plus n halbe. Ja? Ja, dann muss ich jetzt nur noch anwenden, wie ich mit dem Logarithmus rechne. Hol den Exponenten runter und habe dann da Log von n halbe stehen. Ja, und da wird mir gesagt, du bist asymptotisch n log n. Und das war die untere Schranke für Sortieren. Ganz, ganz einfache Sache. Ja? Gucken wir uns das nochmal an. 2 hoch t ist größer gleich n Fakultät. Das ist die Quintessenz unserer beiden obigen Schlüsse. Wir logarithmieren. Benutzen, dass der Log ein Produkt in eine Summe umwandelt. Nicht? Und wenn Sie noch kein gutes Gefühl mit dem Arbeiten am Logarithmus haben, es gibt wenige wirkliche grundlegende Eigenschaften vom Log zu beachten. Und die Eigenschaft, die wir hier ausnutzen, der Log von einem Produkt ist die Summe der Logarithmen, ist eine der wichtigsten Eigenschaften. So, und dann würden wir halt jedes Mal durch n halber würden wir durch n halber abschätzen, genauso wie wir das hier an der Tafel gemacht haben. Wir kommen auf n halbe, log n halbe und können sagen, ja, jeder Sortierbaum für n Schlüssel hat die Tiefe von n log n. Und letztlich, weil die Tiefe eines Sortierbaums die Aussage erleichtert, Quatsch, ja, die Tiefe eines Sortierbaums ist eine untere Schranke für die Anzahl der Vergleiche, die tatsächlich der zugehörige Algorithmus durchführt. Ja, das war's, ne? Was hier sehr, sehr schön ist, mit einigen wenigen strukturellen Einsichten. Jedes Blatt hat seinen eigenen Ordnungstyp. Das war die erste Einsicht. Und die zweite Einsicht, du bist ein Binärbaum, mein lieber Freund, damit kriegst du viele Blätter, nur wenn du ziemlich tief bist. Zack, aus, ja? Also ich versuche das mal zusammenzufassen, was Sie sagen. Schwäche, die du hier hast, du hast diese beiden Struktureigenschaften erwähnt. Ein Blatt, ein Ordnungstyp und dann halt Binärbaumeigenschaft. Ich greife an der Binärbaumeigenschaft. Mach doch etwas Kräftigeres, Mächtigeres als nur einen Vergleich mit Ja und Nein. Der dir ein Ja-Nein-Vergleich, der bringt dir einen Grad von 2. Wenn man das, was Sie jetzt gerade sagen, ganz zu Ende denkt, dann würde man aufgrund vielleicht von Werten verzweigen. Was ich sagen möchte, wir sind nicht so weit von Distribution Counting entfernt. Was ich jetzt machen möchte, ich möchte das, was wir gerade gezeigt haben, ad absurdum führen. Ich möchte in Linearzeit sortieren. Damit werde ich ein Problem haben, wenn ich vergleichsorientiert bin, richtig? Frage an Sie, können Sie ein Array, das nur aus Nullen und Einsen besteht, in Linearzeit sortieren? Sie haben ein Array nur aus Nullen und Einsen. So, können Sie mir sagen, was die sortierte Reihenfolge für dieses Array ist? Ganz schnell hingeguckt und die Antwort ist? Bitte? 7-0, das ist gut. Ich hoffe, Sie haben richtig gezählt. 4, 7. Und wie viele Einsen? Okay, und wie können wir da aus dieser Beobachtung, aus Ihrer Sortiererei einen Algorithmus rausholen? Ja, ne, Sie sagen, oder eine andere Art und Weise, das auszudrücken ist, ich laufe da einfach mal lang und ich habe einen Zähler für Nullen und ich habe einen Zähler für Einsen. Wenn ich eine Null finde, dann zähle ich den Zähler für Nullen hoch und wenn ich eine Eins finde, dann zähle ich den Zähler für Einsen hoch. Vergleichen wir? Ist irgendwie auch nicht fair, ja? Wir haben zwei Schlüssel, also bitteschön. Was ist die sortierte Reihenfolge? Also jetzt habe ich sehr viel mehr Schlüssel, nicht 0 und 1, ich habe Schlüssel rauf bis zu 9. Ja?
Das Problem ist jetzt, dass 7 fehlt. Sonst könnte man sofort sagen, aha, von 1 bis 9, da könnte man direkt checken, okay, ich schreibe einfach die Zahlen von 1 bis 9, so wie wir sie kennen, aber ja.
Genau, also im Wesentlichen haben wir hier die Eigenschaft, dass wir wie viele Schlüssel haben? Wir haben 8. Tatsächlich, wie viele, nicht Schlüssel, wie viele Zahlen habe ich hier? Ich habe 8 Zahlen. Und wie viele Werte habe ich hier auftreten? 8. Allerdings die größte ist die 9. Und Sie haben gerade festgestellt, was da wirklich fehlt, ist die 7. Das heißt, was Sie im Wesentlichen sagen würden, ist, ganz offensichtlich, da brauche ich auch nicht großartig zu sortieren, muss ich nur darauf achten, dass ich alle Zahlen hier auftrage, mit der Ausnahme der 7. Wie kann man denn das in den Algorithmus gießen? Stellen Sie sich mal vor, dass die Eigenschaft die folgende ist. Array hat n Zahlen und höchstens n Werte. Können Sie diesen Fall locker mit einem Linearzeitalgorithmus erledigen? Ja. Okay. Was Sie, ich würde Ihre beiden Phasen versuchen zu komprimieren. Was Sie sagen, ja, dann nimm doch bitte schön dein Array. Hier hast du dein Eingabe-Array. Und dann machst du den genialen Schritt, dass du von links nach rechts drüber läufst und für jede der höchstens n Werte feststellst, wie oft der Wert denn auftaucht. Und wenn ich das weiß, ja, die Häufigkeit der einzelnen Schlüssel weiß, dann würde ich in einem zweiten Schritt einfach die Sortierung erreichen, indem ich sicherstelle, lass jeden Wert und zwar alle Werte der Größe nach geordnet. Das heißt, alle Werte von 1 bis n aufsteigend. So oft auftreten, wie seine Häufigkeit ist. Und daraus müsste man doch jetzt einen Algorithmus bauen. Okay, jetzt kommt erstmal natürlich die dumme Überlegung, die sagt, naja, wir müssen n log n Vergleiche benutzen. Zum Beispiel, ja, haben wir, wenn Sie sich das überlegen, auch gezeigt, dass wann immer wir vergleichsorientiert arbeiten, wir n log n Vergleiche benutzen, falls wir nur mit Permutationen der Folge von 1 bis n arbeiten. Jetzt sagen wir, wenn wir nur mit Permutationen der Folge 1 bis n arbeiten, dann kann ich natürlich sofort sagen, was die sortierte Reihenfolge ist. Das ist nämlich 1 bis n. Und da muss ich mir gar nichts zu angucken, da muss ich nur sicherstellen, jede Zahl, muss ich mir schon was angucken, ich muss sicherstellen, jede Zahl zwischen 1 bis n taucht genau einmal auf und fertig. Und das ist ziemlich merkwürdig, ja? Heißt im Wesentlichen nichts anderes, als das, was wir gezeigt haben, natürlich eine große Einschränkung ist. Vergleichsorientierte Sortieralgorithmen berauben sich der großen Kraft der Programmiertricks.
Was ist dann, wenn eine Zahl fehlt?
Wenn eine Zahl fehlt, würden wir das feststellen. Und wir würden feststellen, dass, wie in diesem Beispiel, die Zahl 7 nullmal auftritt. Wir würden sie also gar nicht auftreten lassen in der sortierten Reihenfolge. Ja.
8 Zahlen.
Richtig.
Das können wir nicht von 1 bis 8 gehen.
Nein, wir würden in diesem Fall von 1 bis zur größten Zahl gehen. Ja? Das wäre dann die 9 gewesen, nicht? Wir würden von 1 bis zur größten Zahl gehen und für jede dieser, potenziellen 9 Zahlen, wir wissen ja nicht, welche Zahl fehlt, für jede dieser 9 Zahlen würden wir den Häufigkeitszähler bestimmen und da feststellen, hey, 7, 0. So, jetzt gucken wir uns, nicht, das ist natürlich Unfug, was hier auf der Folie steht, Wenn wir von Vergleichen abweichen, ja, dann bekommen wir tatsächlich große Kraft. Heißt auch, dass die untere Schranke, die wir jetzt hier betrachtet haben, kritisch zu sehen ist. Ja? Wir berauben uns gewisser Programmiertricks und erreichen dann natürlich eine Laufzeit von n log n. Es könnte durchaus sein, dass noch irgendwo ein Sortieralgorithmus zu entdecken ist, der in n log n Zeit funktioniert. So, und hier ist Distribution Counting. Der setzt genau das um, was wir gerade besprochen haben. Wir sortieren das Array A1 bis AN, nehmen an, und das ist der sehr, sehr wichtige Punkt, dass nur die Werte zwischen 1 und M auftauchen. Ja? Jemand hat uns das gesagt. Das können wir natürlich auch in einem Pre-Processing leicht herausfinden. Ja? So, das ist Distribution Counting. Wir werden ein Zähler-Array haben und würden natürlich, das ist die grundsätzliche Idee, in diesem Zähler-Array feststellen wollen, für jedes i, wie oft i auftritt. Das heißt, Zähle von i sollte nichts anderes sein als die Häufigkeit, mit der das i in dem Eingabe-Array auftritt. Dann müssen wir nur einmal über das Array laufen, um tatsächlich dann die Häufigkeiten festzustellen. So, das machen wir jetzt. Ich setze das Zähler-Array auf 0, Initialisierung, und jetzt laufe ich einmal drüber über das Array A, und wenn ich den Wert A von J finde, dann würde ich das Zähler-Array an der Position A von J um 1 erhöhen. Das wird da gemacht. Nicht? Wenn ich die Vorschleife durchgelaufen bin, von 1 bis J gleich 1 bis N, dann habe ich tatsächlich alle Häufigkeiten festgestellt. Zum Beispiel, dass die 7 in dem speziellen Beispiel die Häufigkeit 0 hat, ja, dass die 9 und die anderen Werte die Häufigkeit 1 haben. So, was ich jetzt machen muss, ich muss das Zählarray nur noch auslesen. Ich fange mit dem kleinsten Wert an. Der kleinste Wert ist der Wert 1. Ja, der zweite, das ist der Wert 0 in dieser Situation. Der zweitkleinste wäre dann 1 und so weiter. Das heißt, was ich machen würde, ich würde mir jetzt einfach die Frage stellen, wenn Zähle, oder ich würde einfach mir die Anweisung geben, wenn Zähle von 0 k ist, dann würde ich als sortierte Reihenfolge was machen? Ich würde die 0 k mal auftreten lassen. Big deal. Dann zähle von 1 gleich L, ja, und es ist dann natürlich klar, dass wir jetzt die 1 genau L mal auftreten lassen. Okay. So, jetzt also das Auslesen, wie funktioniert das? Wir würden das Zählerarray durchlaufen von i gleich 0 bis zum maximalen Wert. Maximaler Wert ist nicht m, sondern m minus 1. So, und wenn ich jetzt in dem Modus bin, die Häufigkeit von i mir anzuschauen, dann würde ich halt das i so häufig eintragen, wie Zähle von i mir angibt. Das heißt, was ich mache, ich habe diese geschachtelte Vorschleife, die genauso häufig auszuführen ist, wie Zähle von i mir angibt. Und schön sauber, eins nach dem anderen, wird das i eingetragen. Für j gleich 1, für j gleich 2, bis für j gleich Zähle von i. Und dann bin ich fertig mit dem Auffüllen der i's, würde das wo neu setzen müssen. Ja, ich würde das wo um das Zähle von i inkrementieren. Und dann geht es mit i plus 1 weiter. Und das war alles, was dazu zu sagen ist. Interessant ist jetzt die Laufzeit. Was ist die Laufzeit? Müssen wir uns kümmern um die Vorschleifen. Wir haben drei Vorschleifen. Die erste Vorschleife, eine ganz einfache Initialisierung, m Schritte. Erstes vor, m Schritte. Das zweite vor, das würde nichts anderes machen, als das Array A zu durchlaufen. Nicht? Und da haben wir eine Schleife, die geht von j gleich 1 bis j gleich n, haben wir n Schritte. So, jetzt wird es interessant. Wie viele Schritte hat die zweite, die dritte Vorschleife? Wird schon gesagt, n plus m Iteration. Warum n plus m? Ich sehe hier nur die Iteration von i gleich 0 bis i gleich m minus 1. Wo sind denn die zusätzlichen n-Operationen? Oder n-Iterationen sogar? Wo sind sie denn geblieben? Die stecken hier. Warum steuert die innere Vorschleife nochmal n-Operationen dazu? Weil wir müssen ja eintragen, unsere n-Zahlen, das will ja gemacht werden, das macht die innere Vorschleife. Ja, heißt also, das dritte vor, und wir landen bei n plus m, und sieh an, was wir erreicht haben, eine Laufzeit von insgesamt proportional zu n plus m. So, und was ist die Konsequenz? Wenn wir nur kleine Zahlen haben, dann schlagen wir Bubble Sort und Quick Sort und wer auch immer sie sind, vernichtend. Wenn die Zahlen groß sind, n Quadrate und größer, dann werden wir vernichtend geschlagen. Jetzt ist die Frage, kann man den Trick von Distribution Counting tatsächlich auf Eingabe-Arrays mit relativ großen Zahlen, zum Beispiel Zahlen der Größe n Quadrat, verallgemeinern und immer noch eine sehr, sehr schnelle, hoffentlich sogar lineare Laufzeit erreichen. So, und das ist Redixort. Redixort sagt, ja, das kriegen wir hin. Ich kann dir zwar nicht beliebige Arrays in Linearzeit sortieren, aber solange du mir garantierst, dass die Zahlen polynomiell nur in der Größe des Eingabe-Arrays sind, also polynomiell in n, wenn du mir das Anwender garantieren kannst, dann werde ich, Redixort, dir eine lineare Laufzeit besorgen. So, was wir machen, wir arbeiten mit einer Basis B und werden aus Gründen, die wir gleich noch verstehen werden, diese Basis immer höchstens n wählen. Ja? Erinnern uns daran, dass n ist nichts anderes als tatsächlich die Anzahl der Zahlen, die wir zu sortieren haben. So, und was wir dann machen werden, wir werden jede Zahl, nehmen an, dass diese Zahl eine ganze Zahl ist, eine natürliche Zahl sogar, werden jede Zahl in ihre b-ere Darstellung aufspalten. So, und dann, nicht, also was wir, das mentale Bild, was Sie jetzt vor Augen haben sollten, ist, dass wir n verschiedene Zahlen haben, das sind alles natürliche Zahlen. Und diese natürlichen Zahlen, die fassen wir als konventionelle Zahlen in einem Ziffersystem mit Basis B auf. Und hoffentlich haben wir nicht zu viele Ziffern. Und stellen Sie sich mal vor, wir hätten nur tatsächlich eine einzige Ziffer. Wie hätten wir mit Zahlen umzugehen, die in dem b-ären Zahlensystem nur zu einer einzigen Ziffer führen? Ein schnelles Distribution Counting und schwuppdiwupp, wir haben es. Weil wie viele Ziffern haben wir denn überhaupt möglich? Wir haben die Ziffern möglich von 0, 1, 2 bis b minus 1. Und wenn das b nicht zu groß ist, ja, dann haben wir Distribution Counting, solange wir nur eine Ziffer haben, Paletti. Jetzt sagt Redixort, ja, und wenn du zwei Ziffern hast, tut das denn Zifferlänge, zwei Ziffern in der b-Ehrendarstellung, tut mir das denn so extrem weh? Nö. Dann machen wir zuerst mal nach der ersten Ziffer. Distribution Counting. Und dann machen wir nach der zweiten Ziffer. Distribution Counting. Moment mal. Wenn wir nach der zweiten Ziffer sortieren, dann müssen wir uns natürlich in irgendeiner Weise erinnern an das, was wir mit der ersten Ziffer erreicht haben. Und da müssen wir uns dann überlegen, was für eine Art von Datenstrukturen wir benutzen. Aber prinzipiell, die Idee ist ganz, ganz einfach. Ja? Was Sie sagen ist, Distribution Counting, lecker, einfach, aber die Zahlen dürfen nur beschränkt groß werden. Redixort kommt und sagt, okay, dann wende ich Distribution Counting mehrfach an, Und das kann ich tun, wenn ich tatsächlich die Zahlen, wenn ich die Eingaben als Zahl in einem BR-Zahlensystem interpretiere. So. Wir beginnen, indem wir die Ziffern oder die Zahlen nach ihrer niedrigstwertigen Ziffer sortieren, Distribution Counting. Dann nach der zweitniedrigsten Ziffer, Distribution Counting. So, und das Einzige, was wir uns dann wirklich überlegen müssen, ist, wie wir die bisherigen Vergleiche, die wir mit der niedrigstwertigen Ziffer durchgeführt haben, für die zweitniedrigste Ziffer in Erinnerung behalten. So, und da ist Redixort. Was wir machen, wir haben den ITen Schlüssel und den ITen Schlüssel werden wir dann in eine Ziffer, in eine Zahl mit den Ziffern ZI0, ZI1 bis ZIL aufspalten. Ja, und jetzt müssen Sie sich vorstellen, wir machen Pre-Processing. Alle Zahlen werden jetzt in das BR-Zahlensystem, alle Schlüssel werden in das BR-Zahlensystem überführt. Und wir nehmen an, wir haben genau L plus 1 Ziffern für jede Zahl. Okay, so, was machen wir dann? Dann sehen Sie, wir haben genau L plus 1, so viele Ziffern haben wir, L plus 1, und so oft werden wir iterieren. Das ist auch ganz natürlich, ja, wir werden halt für die niedrigstwertige Ziffer eine Iteration haben, für die zweitniedrigste eine Iteration und so weiter. So viele Iterationen, wie wir Ziffern pro Zahl haben. So, und die Operationen, die ich ausführen möchte, ich möchte eine Verteilphase haben. Und in dieser Verteilphase, ich stelle mir vor, dass ich mein Array habe. So, und dann haben wir hier die Position 1, die Position 2, die Position n. Und dann hätte ich so etwas wie eine Verteilphase. Was wird in dieser Verteilphase gemacht? Ich weiß, dass AI, das habe ich jetzt geschrieben, K gleich 0 bis L, die Ziffer ZIK und dann mit B hoch K das Ganze multipliziert. Wenn ich mich jetzt in der Iteration K befinde, Verteilphase für K, dann würde ich mich genau um die Karte Ziffer für alle Zahlen kümmern. Naja, und was wäre dann zu tun? Ich hätte was? Ich hätte einen Behälter. Und über diesen Behälter müssen wir uns jetzt Gedanken machen. Hätte einen Behälter für Ziffer 0, Ziffer gleich 0, dann hätte ich einen Behälter für Ziffer gleich 1. So, und dann hätte ich einen Behälter für Ziffer gleich b minus 1. So, und die Verteilphase sagt, was du jetzt machst, du liest das Array A von links nach rechts aus. So, und wo packst du denn die Zahl A von 1 hin? Könnt ihr mir das sagen? Die Zahl A von 1. In welchen Behälter, für welche Ziffer sollte ich ihn packen? Doch wohl in den Behälter für die Ziffer Z1K. Ziffer gleich Z1K. Und dort landet A von 1. So. Und irgendwo werden wir dann zur Zahl A von J kommen. Und ich nehme mal an, dass tatsächlich die Karte Ziffer von A von J übereinstimmt mit der Kartenziffer von A von 1, das heißt ebenfalls Z1K ist. Was würde Redixort machen? Der würde sagen, okay, mein lieber Freund, du dann auch in den Behälter. A von J. Ja, und wir laufen Jetzt einfach die Zahlen entlang schauen, uns immer brav die Karte Ziffer an und werfen die Zahl in den Behälter, der Ihrer Kartenziffer entspricht. Meine Frage an Sie, was für eine Datenstruktur für die Behälter? Welche Aufgabe muss diese Datenstruktur erfüllen? Nicht vergessen, was die Ergebnisse der vorigen Vergleiche sind. Bitte schön, daran musst du dich erinnern. Nehmen wir mal an, dass wenn wir das Array jetzt für Position K durchlaufen, dass wir Folgendes wissen. Dass wenn eine Zahl links von einer anderen steht, dass sie bisher aufgrund der ersten K-Ziffern oder der ersten K-1-Ziffern, dass sie bisher kleiner oder gleich ist der Zahl rechts von ihr. Jeder Zahl rechts von ihr. Nehmen Sie das mal an. Jede Zahl, wenn ich zwei Zahlen habe, eine steht links von der anderen, dann soll die Eigenschaft bestehen, die Zahl links ist kleiner als die Zahl rechts, wenn ich nur die ersten K-1-Ziffern mir anschaue. Diese Eigenschaft möchte ich beibehalten. Verteile die Zahlen in diese Behälter und würde dann in einer zweiten Phase die Behälter zurücklesen in das Array. So, jetzt schaue ich mir das Array A nochmal an. Und was ich machen möchte, möchte jetzt im Wesentlichen sagen, alle Zahlen, hier möge das A von R liegen, dann ist da irgendwo das A von S, das vielleicht auch Ziffer 0 in Position K hat, dann würde ich Folgendes machen. Ich würde das A von R, was ich zuerst in den Behälter hineingelegt habe, links auftauchen lassen, ganz links, dann stände hier A von R in Position 1. Und dann käme das A von S. Ja, und dann würde ich nacheinander von unten nach oben in den Behälter gehend die Zahlen, die ich habe, für Ziffer 0 auslesen. Sagen Sie mal, wann habe ich gewährleistet, dass A von R tatsächlich, wenn ich mich nur um die ersten K-Ziffern kümmere, wann habe ich gewährleistet, dass A von R tatsächlich kleiner oder gleich A von S ist? Die haben ja die gleiche Ziffer 0 in Position K. Wann habe ich gewährleistet, dass tatsächlich die Ordnung nur auf die ersten K-Ziffern bezogen richtig ist? Ja? Wenn die Zahl kleiner ist, sagen Sie, dann hast du sie doch, dann ist sie, weil wir das, die Karteziffer, die stimmt ja überein, ist beides mal 0. Dann ist sie schon kleiner gewesen aufgrund der ersten K-1-Ziffern. Und dann nehmen wir ja an, dann ist das A von R links gestanden von dem A von S. Wir müssen also nur gewährleisten, dass wenn wir von links nach rechts in die Behälter tatsächlich umfüllen, die kleinere Zahl zu unterst liegt im Behälter. Müsste das nicht mit einer Q gehen? Das geht mit einer Q und das ist genau die Datenstruktur, die wir benutzen werden. Erinnere dich an bisherige, an das Ergebnis bisheriger Vergleiche mit einer Q. Okay. So. Und habe ich das schon gezeigt gehabt die ganze Zeit? Dass die Antwort Q ist? Ja, also was wir tatsächlich machen, wir würden in der Verteilphase die einzelnen Behälter als Qs organisieren und würden dann zurück auslesen in die Sammelphase. Und die Sammelphase würde jetzt nichts anderes machen, als sorgfältig eine Schlange nach der anderen zurück zu entleeren in das Array. So, meine Damen und Herren, jetzt steht aber eine Frage, ist diese Phase überhaupt notwendig? Wir reden hier über die Sammelphase. Sammelphase entleert die Behälter zurück in das Array. Was hier irgendwie sehr merkwürdig ist, dass wir immer zwischenspeichern, ja, in das Array. Können wir diese Zwischenspeicherung in das Array tatsächlich umgehen? Sie sagen mir den Programmiertrick, den ich jetzt anwenden soll. Ja, ich möchte das Array nicht benutzen. Ich möchte nur auskommen mit den Behältern. Ich möchte die Behälter entleeren, in die Behälter nämlich selbst. Wie mache ich denn das? Schauen Sie mal, wenn ich jetzt einfach sage, ich entleere dich A von R, wenn wir jetzt nach einer neuen Position, nach der K plus ersten Ziffer Position vorgehen, ich entleere dich und es stellt sich heraus, dass A von R ist 2, ja, in der K plus ersten Position, 2. Dann müsste ich das A von R entleeren in den Behälter für 2. Hier habe ich den Behälter für 0, hier für 1. Na gut, jetzt habe ich den Behälter für 2 nicht gezeigt. Nehmen wir an, K plus erste Ziffer ist 1. So, und dann steht natürlich hier schon was drin. Und ich kann jetzt nicht einfach das A von R da oben drauflegen, weil dann weiß ich ja nicht, was jetzt, welche Zahlen schon im Hinblick auf ihre K plus erste Ziffer verarbeitet wurden und welche noch nicht. Dann sagen Sie mir natürlich, aber mein lieber Freund, was rätst du da großartig rum, was du machst ist? Ich möchte die Behälter verwenden, einerseits, um die alten Ergebnisse festzuhalten und andererseits, um auch die neuen sofort umzusetzen. Jetzt habe ich das Problem, wenn ich jetzt einfach innerhalb der Behälter umverteile, dann weiß ich nicht mehr, bist du schon angefasst worden oder nicht. Ja? Nö, zu viel Platz. Ich will nicht 2 Qs haben pro Ziffer. Ich will eine Q haben pro Ziffer. Ja, nö. Und hier ist Schluss. Und hier ist Schluss. Das ist einfach ein Sonderzeichen, ja, unendlich oder wie auch immer. Und dann habe ich hier ist Schluss und so weiter. Wenn ich jetzt das A von R in diese Schlange einsortiere, dann würde es oberhalb liegen von dem Stern und ich weiß Bescheid, du bist bearbeitet worden, dich brauche ich nicht mehr anzufassen. Ja? Und ich komme tatsächlich mit einer Schlange pro Ziffer aus. Nicht? Also entweder sind sie unterhalb von dem Stern und dann sind sie noch zu verarbeiten, oder sie liegen oberhalb vom Stern und dann sind sie gerade verarbeitet worden. Ja, ja, wir wir organisieren innerhalb der Behälter um und geben bekannt unter dem Stern, du bist alt, du musst noch angefasst werden, oberhalb vom Stern, du bist angefasst worden, du bist okay. So, was ist denn die Laufzeit? Naja, die Laufzeit, wir wiederholen L mal. Was machen wir denn in jeder Iteration? Wir haben eine Verteilphase und wir haben eine Sammelphase. Lassen Sie uns jetzt gar nicht erst großartig versuchen, die Laufzeit zu optimieren, sondern gehen wir mal davon aus, dass wir tatsächlich die Laufzeit für die konventionelle Verteil- und die konventionelle Sammelphase bestimmen. Haben wir L plus 1 Iteration, Zeit. So, pro Iteration, wir haben eine Sammelphase, eine Verteilphase, und wir haben eine Sammelphase. In der Verteilphase machen wir was? Wir laden von dem Array in die Behälter. Was wir machen müssen, wir müssen jede Zahl anfassen. Wie viele Zahlen haben wir? N Zahlen. O von N. In der Sammelphase müssen wir aus jedem Behälter herausnehmen. Insbesondere müssen wir jede Zahl genau einmal anfassen. Was ist die richtige Laufzeit für die Sammelphase? Wir müssen jede Zahl genau einmal anfassen, Punkt 1. Ist tatsächlich die Laufzeit O von N? Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Weil wenn die Laufzeit O von N wäre, dann hätte die Basis ja überhaupt nichts zu tun. Ne? Basis taucht überhaupt nicht auf. Ja, dann würde man die Basis doch extrem groß wählen. Ja? Wir müssen hier einen ganz, ganz großen Fehler machen in der Laufzeitabschätzung, wenn wir einfach sagen, die Sammelphase ist O von N. Und ich hatte argumentiert, die Sammelphase ist tatsächlich O von N, weil wir ja jede Zahl einmal anfassen. Wir fassen sie an und dann wird sie nach oben über dem Stern abgelegt. Was ist denn da falsch an diesem Argument? Ja? Stellen Sie sich ruhig vor, dass das B ganz beliebig ist, sogar größer als N, sei auch erlaubt. Welche Schleife? Ja, okay. Aber intuitiv muss ich denn das Ganze so, wie die Schleife hier angibt, B plus 1 mal durchführen? Könnte ich nicht einfach sagen, jede Zahl muss einmal angefasst werden, ich habe N Zahlen, O von N, muss halt die Vorschleife anders implementieren. Warum? Sie haben vollkommen recht. Warum komme ich um diesen B-Anteil für die Laufzeit überhaupt nicht rum? Ich muss in jede dieser Behälter hineinschauen. Und dann sagt mir der Behälter, ich bin aber leer. Und dann sage ich auch, aber ich habe Pech gehabt, aber ich muss trotzdem bezahlen. Stellen Sie sich mal vor, das B wäre riesig groß, N-Fakultät. Ja? Dann schauen wir in N-Fakultät Behälter rein und die meiste Zeit wird uns gesagt, ach, da ist nichts drin. Und hier auch nicht, und da auch nicht, und da auch nicht. Das nimmt verdammt viel Zeit an, ja? Wenn wir tatsächlich in all diese Behälter hineinschauen. So, und was ich denke, was die Diskussion schon gezeigt hat, wir haben tatsächlich einen Sortieralgorithmus erreicht, der sich durch die Auswahl der Schlangen als Datenstruktur an die Ergebnisse der bisherigen Vergleiche erinnert. Ne, und genau das ist, was jetzt unten auf der Folie gesagt wird. Animation schenken wir uns, spielen Sie mal ruhig damit herum. Stabilität. So, wann heißt ein Sortierverfahren stabil? Ein Sortierverfahren heißt stabil, wenn die Reihenfolge von Schlüsseln mit selbem Wert tatsächlich beibehalten wird. Soll heißen, stellen Sie sich vor, dass Sie Paare haben von Vor- und Nachnamen. Das sind also Personen mit einem gewissen Vornamen, mit einem gewissen Nachnamen. Und die stehen in ihrer Datei sogar sortiert nach Vornamen. Aber nicht sortiert nach Nachnamen. Und jetzt haben Sie ein stabiles Sortierverfahren. Das hat den großen Vorteil, dass tatsächlich die Reihenfolge bei gleichem Nachnamen der Sortierung nach Vornamen beibehalten wird. Ja, das ist ein stabiles Sortierverfahren, das bei gleichem Wert die bisherige Reihenfolge, eine Vorsortierung möglicherweise, beibehält. Ja, das ist eine schöne Eigenschaft, Radixsort hat sie. Ist Radixsort stabil? Ja, Radixsort ist stabil. Welche Basis sollte man wählen? Also was ich jetzt natürlich hätte noch zu Ende bringen sollen, die Laufzeit in der Sammelphase ist N plus B. Wir müssen in jede Schlange reinschauen, wir müssen jeden Schlüssel einmal anfassen. So, und bitteschön, was ist denn die Laufzeit? Insgesamt, die Laufzeit ist L Naja gut, L plus 1 Iteration, aber mit Asymptotik, mit Groß O, ich erinnere mich nur an L. Mal pro Iteration habe ich eine Laufzeit von N plus B. So, das ist die Laufzeit. Und jetzt sagen Sie mir, wie das B zu wählen ist. Wenn ich das B größer wähle als das N, dann tut es mir weh. Wenn ich das B kleiner gleich dem N wähle, dann steigt der Overhead gegenüber dem N hier unwesentlich, weil es kann, das B kann sich dann verstecken gegenüber dem N. Es wird amortisiert, sagt man, durch das N. Und deshalb haben wir zu Anfang gesagt, B kleiner gleich oder kleiner als N, ja, wie immer Sie das machen möchten. Kleiner gleich ist natürlich auch okay. Einziger Grund für diese Festlegung ist die Laufzeit. Wenn ich das B kleiner gleich N wähle, dann ändert sich die Laufzeit asymptotisch nicht. Ja? Wird amortisiert gegenüber, gegenüber der Größe des, des Arrays. So, B kleiner gleich N. Kann jetzt jemand mal argumentieren, sollte ich B gleich 2, B gleich 1, B gleich N wählen? Was ist das Beste? Wenn wir schon sagen, großartigen Unterschied in der Laufzeit für alle Möglichkeiten zwischen 1 und N, ja, das, natürlich wird es großartige Unterschiede geben in der Laufzeit zwischen 1 und N. Welcher großartige Unterschied wird es geben? Ja? Sie sagen, das ist eingabeabhängig. Wenn du halt nur Arrays hast mit sehr, sehr kleinen Zahlen, dann kannst du auch ruhig dein B klein wählen. Vielleicht im allerbesten Fall machst du nur ein Distribution Counting, hast eine einzige Ziffer. Was ich sage, ja, das stimmt schon, aber es tut mir nicht sehr, sehr groß weh, wenn ich das B bis rauf nach N erhöhe. Ich bleibe, wenn ich vorher Linearzeit war, dann bleibe ich immer noch Linearzeit. Warum? Ja, ne? Wenn ich vorher bei kleinerem b linear war, das heißt proportional zu n, dann hinterher auch. Und dann würde man doch sagen, ja, Entschuldigung, wenn das keine Rolle spielt, dann interessiert mich jetzt nur ein möglichst großes b. Wenn ich das b möglichst groß wähle, dann heißt es, dass ich weniger Ziffern brauche. Und das würde bedeuten, dass l sinkt. Ja? B größtmöglich, um L zu drücken. So, und jetzt wollen wir mal gucken, was wir denn erreicht haben, wenn die Zahlen in der Größenordnung von n Quadrat sind. Oder machen wir das mal allgemeiner. Wenn A von I im Bereich von 0 bis n hoch k liegt. Was ist die Laufzeit? Was würden wir als b nehmen? Na, haben wir schon gerade gesagt, b gleich n. Wie viele Iterationen? Ja, k oder k plus 1. Und wenn das so ist, ja, dann folgt doch daraus, dass die Laufzeit nichts anderes ist als O von n mal k. Und wenn wir jetzt wissen, dass tatsächlich die Schlüssel nur quadratisch groß sind, k gleich 2, O von 2n, Linearzeit. N hoch 4, 4 mal n, Linearzeit. Ja, so ganz langsam geht die Komplexität nach oben. Nicht, aber die Grundidee ist extrem einfach. Distribution Counting hat so gut funktioniert. Deshalb werde ich versuchen, jede zu sortierende Zahl mir als eine Folge von Ziffern vorzustellen. Und ich sortiere halt jede Position mit Distribution Counting und fertig. Laufzeit L mal N plus B. Und das hat natürlich dann als Konsequenz, dass das B gleich N gewählt wird. Zum Beispiel bei N-Schlüsseln ist die Laufzeit dann halt bei N-Schlüsseln, die in Größe durch N Quadrat beschränkt sind, wäre die Laufzeit sogar linear. Was auch noch ein schöner Verkaufspunkt ist, dass tatsächlich Radixsort ein stabiles Sortierverfahren ist. Eine Vorsortierung wird respektiert. Ja? Das ist das Schöne. So. Und ich denke mal, ich habe keine Zeit mehr. Doch, ich habe noch Zeit. Gut. Was möchte ich machen mit Ihnen? Ich möchte mit Ihnen sortieren auf einem Parallelrechner. Möchte mit Ihnen diskutieren, will jetzt gar nicht großartig in die Architektur eines Parallelrechners einsteigen, machen wir alles am Donnerstag. Will auch nicht großartig mir anschauen, wie man denn eine Programmiersprache für Parallelrechner auswählt. Machen wir alles am Donnerstag, gehen wir allerdings nur sehr oberflächlich drüber. Was ich mit Ihnen machen möchte, ist, möchte herausfinden, wie man denn einen schönen parallelen Sortieralgorithmus entwirft. Was ist die Grundsituation? Die Grundsituation ist, Sie haben P-Rechner. Kann 4 sein, P gleich 4, ist vielleicht sehr viel größer, P gleich 1000. Was möchte ich erreichen? Die Laufzeit meines parallelen Algorithmus möchte bitte schön um den Faktor P kleiner sein als N log N. Ich möchte meine P-Prozessoren optimal einsetzen. Die sollen alle gleichmäßig schwitzen, sodass die Gesamtarbeit von N log N schön über meine P-Prozessoren verteilt ist. So, wie soll ich das machen? Da gibt es jetzt zuerst einmal den Hinweis, ja, dann mach doch Quicksort. Erste Reaktion ist, meh. Zweite Reaktion ist, meh. Dritte Reaktion ist, meh. Warum ist da was bei Quicksort, was zum Nachdenken anregt? Warum, ja? Aha, was Quicksort macht, er macht Partition und nachdem Partition gemacht ist, können zwei Prozessoren, der erste auf dem linken, der zweite auf dem rechten Teilarray, unabhängig voneinander arbeiten. Das ist doch eine glänzende Idee.
Problem ist aber, dass wir dann rein theoretisch 1000 Partitionen bräuchten und Quicksort ja erst nach einer kurzen Weile diese Partition erstellt hat.
Ja, ne, das leidige Problem ist, Quicksort wäre in dieser Hinsicht zwei parallel, wenn wir das so nennen würden. Zwei Prozessoren wären sofort schön ausgelastet. Ne? Okay, jetzt haben wir aber nicht zwei Prozessoren, wir haben 1000 Prozessoren. Die anderen 998 Prozessoren sitzen da und warten, bis sie was zu tun haben. Und das ist nicht gut. Haben Sie eine Idee? Was macht Quicksort? Quicksort wählt ein Pivot-Element. Was machen Sie? Ja? Aha, aha, aha. Wir wählen nicht ein Pivot-Element, wir wählen nicht zwei Pivot-Elemente, wir wählen P-1 Pivot-Elemente und könnten dann eine Partitionsphase machen, die wie viele Hälften hat? Hälfte ist jetzt das falsche Wort. Wie viele Intervalle hat? Das Intervall aller Schlüssel kleiner als das kleinste in unserer Stichprobe oder in unserer Pivot-Menge. Das zweite Intervall zwischen dem kleinsten und dem zweitkleinsten in unserer Pivot-Menge. Und das größte Intervall, alle Schlüssel größer als der größte Schlüssel in unserer Pivot-Menge. Und schauen Sie mal, wenn wir das gemacht haben, wir haben nicht ein Pivot-Element gewählt, sondern wir haben eine Menge, man sagt ein Sample. Und warum heißt der Algorithmus Sample Sort? Weil das genau die Umsetzung dieser Idee ist. Wir haben ein Sample gewählt von P-1 Schlüsseln und haben jetzt tatsächlich alle Prozessoren wunderbar ausgelastet. Das gucken wir uns sehr genau am Donnerstag an. Ja? So, noch eine Bemerkung. Wir haben am Donnerstag um 4 Uhr eine Vorlesung von Frau Düffel gehalten über Laufzeit und Asymptotik. Es gibt unter Ihnen doch eine größere Menge von Studierenden, die mit gerade diesen beiden Punkten Schwierigkeiten haben. Also zum Beispiel habe ich mir sagen lassen, dass für viele Masterstudierenden, für die die GL1 eine Auflage ist, tatsächlich das Wissen über Asymptotik und über Laufzeitanalyse fehlt. Möchte Sie also wirklich bitten, dann an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Wir werden versuchen, wenn das denn möglich ist, die Veranstaltung dann auch als Video auf